Es hat sich mir sehr eingeprägt. Manchmal beten ist ja ein großer Segen. Der Herr hört es, aber man hört es mit. Das Verkündigung des Evangeliums bedeutet, die Verhältnisse klarstellen, der Ralf gebetet. Dass wir eine Botschaft haben, wenn wir die sagen, stellen wir die Verhältnisse klar. Das war alles toll. Jesus ist der Herr. Wird klar, wo wir stehen, wo die anderen stehen. Wir werben nicht, wir werben auch, aber es ist nicht einfach ein Versuch, irgendwie verzweifelt die Leute zu einer Weltanschauung zu überzeugen. Wir stellen die Verhältnisse klar. Okay, die Gabe der Evangelisation entdecken. Jetzt, muss ich mal gucken, es funktioniert. Die Technik funktioniert. Herzlichen Dank dem Techniker und dem Herrn, dass er Gnade gibt. Das ist ja was. Was ist eigentlich die Gnade der Evangelisation? Die Gabe der Evangelisation. Ich meine, dass, ja, die Gnade ist ja fast wortgleich. Das Charisma und Charis. Epheser 4, wie wir alle wissen, wird die Gabe der Evangelisation und dieser Dienst von Paulus besonders in diesem kleinen Katalog der Gaben und Dienste erwähnt. Und ich habe gestaunt, dass eigentlich relativ wenig darüber gesprochen wird, was eigentlich diese Gabe der Evangelisation charakterisiert. Da Paulus dort sagt, dass alle diese Dienste, also Apostel, Propheten, Epheser 4,11, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer geschehen sollen, dazu berufen sind, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes und dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Haben manche gedacht, also das scheint doch, hört sich doch eher so an, als ob der Evangelist ein interner Gemeindedienst ist, der innen aufbaut. Fragen wir also, warum geht denn das alles sofort los? Ja gut, habe ich die Animation ausgeschaltet. Habt ihr einen Vorblick schon. Meine Deutung der Gabe der Evangelisation ist so. Also, diese Gaben gibt es in jeder Gemeinde. Das ist ja der Gedanke, den der Paulus da hat. Lehrer und Hirten und so etwas gibt es nicht nur in der einen oder in der anderen Gemeinde. Das ist nötig zum Gemeindeaufbau. So auch werden die Evangelisten hier genannt. Und ich glaube, dass man evangelistische Begabungen daran erkennt, dass sie eine Unzufriedenheit haben mit dem Status quo. Das sind die ein bisschen stören in der Gemeinde, weil sie ewig fragen, immer fragen, wann hat sich eigentlich der Letzte bei uns bekehrt? Und ist das eigentlich, leben wir eigentlich nur vom biologischen Zuwachs hier? Wir sind glücklich, das ist ja auch ein Wunder, wenn es gelingt, dass die Kinder der gläubigen Eltern dann auch ihrerseits zu einem mündigen, eigenständigen Glauben kommen. Das ist ja alles, wir wissen wir alle, dass das nicht selbstverständlich ist. Insofern ist das, was über den biologischen Nachwuchs dann auch geistlich zur Gemeinde kommt, das ist an sich auch schon ein großes Wunder. Aber jeder weiß, dass das auch so eine Eigendynamik hat, wenn es eigentlich nur noch darüber geht, über diese Familienkontakte und sowas. Wann ist eigentlich der Letzte dazugekommen, der nicht schon, wer weiß, wie lange vorgewärmt war über Verwandtschaftsbeziehungen und wer weiß, welche Annäherungsprozesse? Und so evangelistische Begabungen, die haben dafür einen Nerv dazu und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Es muss doch, hier gibt's doch so viele Nichtchristen in der Stadt. Wann bekehrt sich eigentlich der Nächste und kommt dazu? Dafür sind wir doch auf dieser Welt. Dann sagen die Leiter in der Gemeinde, also nun mal nicht diese Unruhe hier immer und wir müssen erstmal die verreifen und vertiefen und wir haben so viel mit der Gestaltung der Gemeindearbeit zu tun und das nicht der Aktivismus macht es nicht, sondern das Sein, die Stadt auf die Berge leuchtet und so, aber nicht hier die pausenlose Hektik, in der man Veranstaltungen und wer weiß was macht und noch ein Alpha-Kurs und noch eine Straßenaktion und noch irgend sowas, das bringt alles nicht, sondern mal erst ruhig. Wir müssen reifen. Ich sage, ja, manche reifen so lange, bis sie faul sind und dann es riecht schon ein bisschen nach Kompost im Gelände. So, das sind die einen. Und dazu gehört, glaube ich, auch diese Unruhe, dieses Verlangen, diesen Wunsch, Menschen gerettet zu sehen. Einfach auch eine Vision, sich nicht abfinden zu können mit dem Status quo. ist, glaube ich, ein Kennzeichen, dass da so eine Gabe der Evangelisation ist. Ich muss vielleicht doch nochmal die Selbstverständlichkeit vorausschicken und sagen, nein, nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Also ich halte das für völligen Unsinn, wenn Einpeitscher in der Gemeindemotivation erzählen, die Evangelisation sei die Aufgabe der ganzen Gemeinde. Das ist sie. Wie der Dienst, den Jesus uns gegeben hat, immer die Aufgabe der ganzen Gemeinde ist. Aber es ist natürlich völliger Unsinn zu behaupten, dass jeder Christ ein Evangelist ist. Jeder Christ ist ein Zeuge. Das heißt, jeder wird bezeugen, aus welcher Quelle er lebt und warum er das, was er tut, tut unter der Herrschaft Jesu Christi. Und das wird er so gut oder so schlecht mit Worten und in Taten bezeugen. Das ist klar. Das gilt für jeden. Aber Evangelisation, das ist, um das noch einmal zu sagen, ist nicht eine Methode, ist nicht eine Form, eine bestimmte Form des Handelns, sondern es ist der Inhalt, dass die Botschaft von Jesus Christus Menschen gesagt wird, die bisher noch nicht an Jesus glauben. In welcher Form ist völlig offen. Das kann 1000 Variationen haben. Also wenn wir das schon noch gewinnen, dass wir endlich diese geistige Engführung aus den Köpfen kriegen, dass Evangelisation eine bestimmte Methode sein muss, auf die wir dann schwören als Erfolgsrezept, dann haben wir schon ganz, ganz viel Freiheit gewonnen und Flexibilität und Kreativität für den Dienst. Denn das kann nur zum Scheitern führen. Solange man Erfolg hat in seiner Methode, vertritt man das und wenn man am Ende ist, ist man am Ende, ist man frustriert und dann behauptet man, es geht nichts mehr. Nur weil dieses Werkzeug jetzt in der Situation, in der man es angewandt hat, nicht funktioniert hat, kommt man nicht auf den Gedanken, ich habe das falsche Werkzeug gewählt, sondern Evangelisation geht nicht mehr, weil man glaubt, es gibt nur die eine Form. Da hat man auf Veranstaltungsevangelisation geschworen, hat nicht funktioniert, wie man geglaubt hat, also Evangelisation geht nicht mehr. Hat man auf Glaubenskurse geschworen, solange es geht, schwören alle drauf, geht's nicht mehr, sag mal, Evangelisation geht nicht mehr. Und so entwickelt sich, herzlich willkommen, hier vorne, der Bundespräsident ist nicht gekommen, deshalb sind die ersten beiden Plätze hier vorne noch frei, es wird kein Eintritt erhoben. Wir freuen uns auch sehr, dass die Damenseite im Männerchor eine Verstärkung bekommt. Wo war ich stehen geblieben? In meinem Alter, jetzt habe ich das vergessen, normalerweise in Veranstaltungen beauftrage ich immer einen in der ersten Reihe, darauf zu achten, wo ich gerade bin, weil wenn der Blackout kommt und ich plötzlich nicht mehr weiß, wo ich stehe, brauche ich immer das letzte Stichwort, damit ich wieder einkomme. Wie war das noch? Bitte? Ja, das ist der Test. Das ist der Test. Was denn? Ja, okay. Also deshalb sage ich, es gibt ganz unterschiedliche Methoden. Und es gibt auch nicht nur, und nicht jeder ist ein Evangelist, sondern dass Evangelisation ist wie die Gabe der Lehre oder der Leitung, der Seelsorge oder der Barmherzigkeit oder die Heilungsgabe, oder das Sprachengebet. Es sind besondere Gaben, die nicht nur Einzelne haben, die mehrere haben, aber die in jeder Gemeinde vorhanden sein sollen, dürfen, erbeten werden dürfen, wenn noch nicht erkennbar vorhanden oder was auch immer. So, und jetzt muss man aber fragen, was ist denn die Gabe? Bei der Gabe der Leitung kann man das vielleicht dann schneller erklären, ist auch selbstverständlicher, weil das offenkundig ist, dass man, eine Gemeinde braucht Leitung und dann sagt man, was ist das? Verwechseln viele dann eben mit der Organisationsgabe, ist ja auch eine Gabe, wenn einer so Termine einhalten kann und eins und zwei zusammenzählen kann. Ja, ich meine, ich erlebe ganz viele evangelistisch begabte Hauptamtliche, deren Gemeinde, die aber mit dem Hintern umstoßen, was sie vorne mit den Händen aufgebaut haben, weil sie einfach nicht in der Lage sind, eine Tagesordnung richtig zu verschicken, eine Sitzung so zu leiten, dass man zu einem Ziel kommt und deshalb, sie sind einfach Chaoten. Evangelisten sind von ihrem Naturell normalerweise Chaoten und in den seltensten Fällen haben sie die Leitungsgabe. Diese Mixtur kommt nicht immer zusammen, kann auch zusammenkommen, aber muss nicht immer zusammenkommen. Genauso wie das Leitungsgabe und Verkündigungsgabe nicht immer zusammenkommen muss. Aber in den meisten Pastorenämtern ist das sozusagen alles monopolisiert mit der Anstellung. Ne? Da müssen die sozusagen alle entscheidenden Seelsorger, Verkündiger, Evangelisten sollen sie auch noch sein, Leiter sollen sie auch noch sein. Das kann aber überhaupt nicht funktionieren. Also meist ist das nicht so. Man muss immer gucken, welche Mixtur von verschiedenen Gabenelementen ist denn in einer Persönlichkeit da? Was müssen wir erbitten? Also jetzt komme ich zurück zu dem, was sind Evangelisten? Ganz praktisch, ich glaube, dass man spürt es daran, Unzufriedenheit mit dem Status quo, wir möchten neue Christen gewinnen und auch eine Wille und Fähigkeit zur Kommunikation mit den Nichtchristen. Das sind so Talente, die können einfach sprechen, wenn nicht, das kann nicht jeder. Mancher hat ein Herz dafür und er möchte das auch gerne, aber irgendwie bleibt ihm immer das Wort im Hals stecken, er findet die richtigen Formulierungen nicht oder im richtigen Augenblick kriegt das nicht raus oder so. Und es gibt Leute, die sind einfach Kommunikationstalente. Ich entsinne mich an eine Frau, als wir in Essen wohnten, war die in unserer weiteren Nachbarschaft und meine Frau lernte die kennen, wie das so ist, über Kindergartenbekanntschaften und Schule und so der unserer Kinder. Und dann gab es eine evangelistische Woche und Johannes Hansen sprach dort und sie kam mit Freundinnen dazu und sie war sehr angesprochen, kam zum Glauben. Und das war hochinteressant. Die spielte jeden Montagabend Tennis mit drei Freundinnen. Und seitdem sie zum Glauben gekommen war, kam sie sonntags morgens in unseren Gottesdienst. Und montags abends hat die in den Pausen beim Tennisspiel vor und nachher ihren Freundinnen also den ganzen Gottesdienst erzählt. Die war so Feuer und Flamme. Also nun haben Frauen sowieso ein Kommunikationstalent besonderer Art und Weise, da diese Höhlenmenschenfraktion, die man Männer nennt, die haben ja sowieso mehr das Schweigen und Brummen der Bären als Ausdrucksformen. Aber nun gut, Gott hat also das natürliche Talent, das geschöpfliche, das hormonbedingte auch noch durch den Heiligen Geist bei ihr verstärkt. Und die hat also abends da ihren Frauen so lange das Evangelium erzählt, bis sie Feuer und Flamme waren. Und schließlich saßen alle vier im Gottesdienst und kamen zum Glauben. Nun hatten sie alle ganz tüchtige Männer, die Führungspositionen der Wirtschaft haben, genauso tüchtig wie gottlos waren. Das hat sie natürlich also gequält und so ging das weiter. Die Frau war Innenarchitektin eigentlich, betrieb aber dann eine Edelboutique mit irgendwelchen tollen Sachen. Und wo die war, hat die Leute angesprochen. Aber das war der, niemand fand das peinlich. Der musste man auch gar keine sagen, Christ gibt Zeugnis und das muss man auch den Mund so aufmachen. Sondern die konnte eigentlich gar nicht anders als mit einem offenen Herzen, einem entsprechend offenen Gesicht, mit so die Leute anzusprechen. Das fiel der leicht. Wahrscheinlich konnte die gar nicht anders leben. So, das war nicht eine Pflichtübung und brauchte keine Seminare. Ein ausgesprochenes Evangelistentalent. Von Gott gegeben. Und wenn man das entdeckt, dass man sowas hat, dann muss man sagen, das muss man pflegen. Die muss man trainieren. Die muss man in die richtigen Positionen bringen. Da muss man sagen, meine Güte, was für eine Methode müssen wir jetzt anwenden, damit dieses Charisma dieser Person wirklich zum Zuge kommt. Denn das ist jetzt die Vielfalt der Methoden. Woraus ergeben die sich? Die ergeben sich nicht aus Lehrbüchern vom grünen Tisch, sondern die werden in der Gemeinde, vielleicht ja auch, insofern die Lehrbücher vielleicht Erlebnisberichte und Best-Practice-Berichte aus Gemeinden vermitteln. Das ist ja die wichtigste Form der Multiplikation guter Methoden, die jemand mal gehabt hat. Und dann guck mal, passt das bei uns? Können wir das bei uns anwenden? Aber man kann die auch neu entwickeln. Wenn Gott solche Begabungen gegeben hat, dann muss man fragen, wie kann ich die jetzt optimal einsetzen? Was können die? Was ist die Zielgruppe? Nicht jeder erreicht alle. Jeder hat von seiner Gabe her die Möglichkeit, durch Evangelisten in der Gemeinde, haben die Möglichkeit, bestimmte Leute zu erreichen. Zu dieser Spezifikation der Begabung, der Ausrichtung der Evangelisationsgabe gehört eben auch, dass unter den 1725 Möglichkeiten, wie sich die evangelistische Gabe artikuliert, auch die gehört, dass ein paar dabei sind, die Fähigkeit haben, zu mehr als drei Menschen im Zusammenhang öffentlich zu sprechen, so dass die ersten zuhören können, zweitens verstehen, was die Einladung von Jesus ist und drittens dann auch noch Hilfe bekommen, wenn sie zum Glauben kommen möchten, denn Evangelisten in der öffentlichen Verkündigung sind ja sowas wie Hebammen, sind Geburtshelfer.
ist ja immer alles. Manche sagen uns immer, wie kann man denn so Veranstaltungen machen, wo man glaubt, dass ein Mensch von 0 auf 100 kommt und am Anfang ist er ganz kalt und zum Schluss bekehrt er sich und kommt nach vorne. Das ist ja, wir haben festgestellt, 62 Kontakte sind nötig, bis ein Mensch zum Glauben kommt. Die Psychologie, also Psychologen eher ein paar unter uns, bei denen muss ich mich dann immer entschuldigen, wenn ich solche kritischen Nebenbemerkungen zur Psychologie mache, weil die ganz tüchtige Psychologen sind, die im Evangelium verpflichtet sind und das wirksam verkünden. Aber wir Theologen sind ja alle Pseudopsychologen geworden und flüchten dahin. Und wir wissen immer ganz genau, wie das gehen kann und wie das gar nicht gehen kann, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Und es kann gar nicht gehen, dass das von jetzt auf gleich geht, sondern das Leben ist ein Prozess. Natürlich ist das Leben ein Prozess. Habe ich noch nie bezweifelt. Trotzdem habe ich noch nie einen getroffen, der gesagt, also Geburt, das feiern wir bei uns nicht mehr, das ist nichts Besonderes, denn das Leben ist ein Prozess. Ja, ich meine, es war unendlich lange, bis die zwei Menschen sich lieben gelernt haben und dann Zeugung und dann Schwangerschaft und das ging 9 Monate und dann kommt die Geburt und dann geht das ja erstmal weiter mit dem Wachstum des Kindes. Das ist alles ein langer, langer Prozess. Trotzdem wissen, feiern wir diesen Augenblick, wo ein Mensch das Licht der Welt erblickt und da also rauskommt und den ersten Schrei tut, als ein besonderes Ereignis. Und niemand behauptet deshalb, dass das jetzt also senkrecht vom Himmel und ohne Ableitung, es käme nur auf diesen Moment der Geburt an. Jeder weiß, dass der Prozess, dass die Feier der Geburt und dass die Arbeit der Hebamme in diesem Augenblick jetzt wichtig ist, sagen wir nicht, warum muss jetzt die Hebamme jetzt arbeiten? Man kann doch auch Schwangerschaftsgymnastik machen, ist ja auch wichtig und Kindererziehung ist doch auch wichtig. Ja, ist auch wichtig, aber jetzt gibt es Geburtshilfe. So, das ist doch alles kein falsches, da denken wir oft in so einem falschen Entweder-Oder. Evangelisten haben dann auch die Gaben, das ist die Spezialbegabung in der öffentlichen Verkündigung, das ist aber nur eine Ausprägung und es ist nicht die wichtigste, weil der Einsatz von Evangelisten in der öffentlichen Evangelisationsveranstaltung passiert ja seltener als Weihnachten in einer Gemeinde, das passiert hier immerhin jedes Jahr einmal, während solch eine evangelistische Veranstaltung, das kommt dann vielleicht alle 3, alle 5, mir sagen lassen in der Schweiz alle 20 Jahre. In einer Gemeinde vor. So, und wo man gründlicher ist, braucht man längere Abstände. Aber die anderen Formen sind ja die kontinuierlichen Formen, die Woche für Woche stattfinden, die häufig stattfinden, auch mit Höhepunkten. Das Leben braucht nicht immer so die Ebene des Gleichmäßigen, das ist langweilig. Es braucht auch immer, das ist pädagogisch schon nötig, auch immer wieder mal Höhepunkte, auch Ziele, auch Projekte, auf die man zuarbeitet. Einfach zur Mobilisierung aus pädagogischen Gründen, begrenzte Zeit auf begrenzte Ziele zuarbeiten, ist einfach einfacher in der Mobilisierung von Kräften und Möglichkeiten, als zu fordern, dass man immer und 3 Tage sozusagen auf dem gleichen Level als Flatrate sozusagen da Evangelisation betreibt in einer gewissen Monotonie. Das funktioniert auch überhaupt nicht. Der Mensch ist eben nicht so für die Langeweile geschaffen. Es muss schon ein bisschen auch auf und ab gehen im Leben mit Fest und Anstrengung und Höhepunkten und Absinken und Einschlafen und Aufwachen. Und so, das ist der Lebensrhythmus, funktioniert so. Also gut, was sind die Gaben der Evangelisation? Wie sagte Wille und Fähigkeit zur Kommunikation mit Nichtchristen? Ach, das ist ja, fällt mir jetzt ein, weil du das vorhin nochmal erwähnt hast. Ich wollte den Ralf etwas trösten. Du hast so Schuldgefühle darüber, dass du in Ruhe in der Bahn sitzt und ein Buch liest und eigentlich in deinem Herzen sagst, ich sollte jetzt dem Nachbarn sagen, kennen Sie eigentlich Jesus und wissen Sie was und ich bin doch eigentlich Evangelist. Und jetzt genieße ich hier mein Buch und so, ich sag dir, I join you. Also ich sitze bei dir und gucke in meinen Laptop und muss meinen Vortrag fertig machen und hoffe, dass mich niemand anspricht. Weil in 2 Stunden kommt der Zug an und wenn ich bis dahin noch ein Gespräch führen muss, ist die Arbeit bis dahin nicht fertig und dann komme ich hin, habe ich Stress. So, ich glaube, dass es Evangelisten gibt, die sind hervorragend in bestimmten Formen und die sind nicht besonders gut in anderen Formen. Also ich bin nicht so ein Typ, der in jedem ICE stürzt und den Platz frei sucht, wo ich jemanden evangelisieren kann, sage ich ganz ehrlich. Ich habe immer einen reservierten Platz und passiert auch, dass Gespräche ist, aber ehrlich gesagt, bei mir ist das eher so, dass der Zugschaffner durch den Zug läuft und sagt, hab ich Sie nicht gesehen, da war doch sowas wie Pro Christ und so, ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Und so, dann bist du im Gespräch. Das ist ganz schön. Jetzt habe ich so einen Anstecker hier drauf mit Glauben und Zweifel, so einen Wackelpin. Da warte ich bis, ja, das ändert einfach wie nach Blickrichtung, steht da Glauben, Staunen oder Zweifeln und dann irgendjemand fragt, sagen Sie, haben Sie eine Batterie drin? Oder zweifeln Sie nur oder erstaunen Sie nur? Oder worüber eigentlich? So, und dann fange ich, kann man an ein Schmunzeln zu erzählen. Das entspricht mir besser. Ich kann nicht jemanden so stier angucken und sagen, du gehst stracks in die Hölle, der Herr ist der Retter, obwohl das die Wahrheit ist. Aber es gibt Leute, die haben ein unglaubliches Charisma, einen Drang. Und das ist auch überhaupt nicht peinlich. Ich kannte eine alte blinde Schwester. Und die stieg in einen, die war wunderbar musikalisch und eine hochtalentierte Frau. Und die stieg in einen Zug und setzte sich dahin und kramte, wühlte in ihrer Tasche, bis sie ihre Bibel gefunden hatte, was sie ja nicht sehen konnte. Reichte die Bibel rüber, tastete nach rechts und links, wo die Leute saßen. Reichte die Bibel rüber und sagte, ich kann ja nicht sehen. Den würden Sie mal aufschlagen, Römer 8. Und könnten Sie mir das vorlesen? Und die waren natürlich tief ergriffen, einer blinden Frau zu helfen. Wer wird sich dem verwehren? Dann haben die laut im ganzen Abteil die Bibel vorgelesen. Und dann hat die alte Frau Fragen gestellt in einer guten Katechese. Das Abteil unterwiesen im Worte Gottes. Bevor sie ausstieg, noch ein Gebet gesprochen und zur Übergabe aufgefordert. Alles war tief beeindruckt. Niemand fand das peinlich, aber wenn ich das machen würde, das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre alles ganz schrecklich. Aber es gibt, das ist unter, und da muss man eine Wahrnehmung für haben. So, und jetzt geht es nicht nur darum, das ist eben so und das passiert eben so, sondern man muss diese Gaben auch entdecken. Dazu komme ich gleich noch darauf. Also zunächst einmal die Folgen, Formen der Evangelisation, den Personen und den Situationen entsprechend wählen. Da muss viel mehr Kreativität und Wachsamkeit in den Gemeinden passieren als hier. Für Leitung und Leitung von Gesprächskreisen und Bibelkreisen und suchen Sie die Begabungen entsprechend aus und trainieren Sie. Wie viel haben Sie investiert in Ihrer Gemeinde in die Suche nach evangelistischen Begabungen? Wie beschreiben Sie das? Haben Sie das gepredigt in Ihrer Gemeinde? Weiß Ihre Gemeinde, dass es die Gabe der Evangelisation gibt und dass man prüfen muss, ob jemand sie hat oder ob man beten muss dafür, dass sie jemand bekommt? Und wenn Sie sie entdecken, und diese Gaben sind ja nicht dadurch da, dass sie perfekt ausgeprägt sind, sondern es geht ja wie im natürlichen Leben, sie sind ansatzweise keimhaft da und deshalb braucht man den Blick. Das sind die Hirten. Das ist die Leitungsaufgabe. Evangelisten entdecken sich nicht selber. Leider müssen sie sich in vielfältigen Situationen heute selber entdecken, weil keiner der Hirten da ist, der sie entdeckt. Und das ist aber völlig, völlig verkrampft und eigentlich gegen die geistliche Ordnung, dass jemand sich selbst beruft und sagt, hallo, hier bin ich, bin der Evangelist. Aber was soll der Heilige Geist anders machen? Wenn die Hirten schlafen, müssen sich die Samenkörner selber aus dem Boden recken und melden, hier, wir sind's. Sonst passiert ja überhaupt nichts. Aber es sind deshalb so wenig Evangelisten, weil Leiter das überhaupt nicht auf der Tagesordnung haben. Ein Blick dafür, ein Gebet dafür, dass es Gabe der Evangelisation braucht. Ich will nicht sagen, wie viel Prozent Evangelisten man in der Gemeinde braucht. Dafür habe ich keine Erfahrung und sehe in der Schrift keinen Anhaltspunkt, da Prozentzahlen zu geben. Aber dass es eine Gemeinde gibt, in der es keine evangelistische Gabe gibt, das kann ich eigentlich nie akzeptieren und dafür sehe ich keinen Anhaltspunkt. Dass es nur 5 Evangelisten oder 3 oder 4 oder 10 in der Schweiz oder in Deutschland geben soll, weil man Evangelisation reduziert hat auf Veranstaltungsverkündigungen der Evangelisten. Also eine Ausprägung der evangelistischen Gabe. Und die Kehrseite ist dann, dass wenn also plötzlich jemand entdeckt, frustriert mit der Veranstaltungsevangelisation, dann fangen die Mitarbeiterschulungen in der Regel so an, wir brauchen ja keine Evangelisation, ist nicht die Sache von wenigen Star-Evangelisten, die sich dann wichtig tun und rumreisen und Hubschrauber-Evangelisation betreiben, also landen, Staub aufwirbeln und wieder wegfliegen und so. So fängt ja manches an in der Schulung. So, zum Schluss ist das Ergebnis, dass von den Pastoren und Theologen und Seminaristen natürlich keiner Evangelist werden will, weil wer ist denn so blöd, sich beschimpfen zu lassen für den Dienst, den er tut? Dass ein Star-Evangelist ist. Die Leute, die das sagen, haben alle nie evangelisiert, weil sie gar keine Ahnung haben von den Anfechtungen und Depressionen, in denen man versackt, wenn man öffentliche Verkündigung macht. Dass man dann anschließend noch angepöbelt und schlecht gemacht wird von geistlichen Leitern, dass man ein Star-Evangelist wäre, der im Grunde nur das Rampenlicht für sich selber sieht und sich wichtig macht. Da haben zu viele heute begriffen, sagen wir, da habe ich nichts mit zu tun. Das ist ein schmutziges Geschäft. Das ist ein schmutziges Geschäft, das macht man nicht. Wir sind alle Psychologen, wir sind alle Seelsorger, wir sind alle begabt mit Lehre, wir sind alle begabt mit Leitung und vor allen Dingen mit Kleingruppenarbeit und alles, was über 8 Personen geht, ist eigentlich nicht unser Auftrag. Das hat Charme und wer das macht, ist wohl angesehen. Aber Evangelisten, also wir sind, das haben wir nicht nötig. So. Es gibt verschiedene Formen von Evangelisation und man muss Formen den Gaben anpassen und sagen, hier sind Talente und jetzt muss ich die Gleise dahin bauen, wo ich diese Lokomotive hinlenken will mit dem Zug. Und Sind es Jugendliche, sind es Senioren, sind es Studenten, sind es Arbeiter oder was habe ich, bestimmte Zielgruppen, kann ich die Sportler gut erreichen oder eine bestimmte Schicht von Medizinern, weil ich da einen Arzt habe, der einen guten Draht darin hat. Also ich glaube nicht, dass man alle zugleich erreichen kann. Es geht dann in die Formen der persönlichen Evangelisation, ja, das ist Evangelisten, die es wirklich diese Fähigkeit haben unter 4 Augen, einfach mit Leuten das Gespräch anzufühlen in kleinen Gruppen und es gibt die öffentliche Kommunikation in der Veranstaltungsevangelisation. Und davon noch zu unterscheiden, was ja heute Öffentlichkeit bedeutet, ja nicht nur Veranstaltungen. Veranstaltungen, besonders evangelistische Veranstaltungen, sind ja heute leider zum geringsten Teil Öffentlichkeit. Selbst wenn wir Plakate kleben und sowas, ist es ja heute leider so, dass diese Veranstaltung weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Marktplatz der modernen Zeit ist ja nicht mehr der Marktplatz oder der Versammlungsraum, sondern sind die Massenmedien. Das heißt, ob wir in und das ist nochmal eine ganz andere Begabung. Jemand, der predigen kann in einer Versammlung, ist damit noch nicht geeignet, etwa in einer Fernsehsendung kommunikativ das Evangelium darzustellen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist, da kann einer mit aller Vollmacht sein. Das Fernsehen, ich lese gerade noch einmal Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode. Da in der nächsten Diskussion der Öffentlichkeit drüber haben muss, über diese Frage, da wird das alles deutlich gemacht, dass dieses Medium Fernsehen und wie alle Medien und das, was man tut, total verändert und formt. Und das ist ein geheimnisvolles Gesetz, dass ganz bestimmte Leute, also je nachdem, entweder geht es im Fernsehen oder es geht nicht. Es gibt Leute, die können in einer Veranstaltung hervorragend Aufmerksamkeit haben, aber wenn man eine Fernsehkamera draufhält und das auf dem Bild sieht, ist das einfach unakzeptabel. Kein Mensch hört zu. Deshalb wird das Casting dieser Art wird plötzlich irgendwie so eine Vorform des jüngsten Gerichtes oder so etwas. Ja, in der säkularen Gesellschaft ist das so. Aber für uns erkennen wir, es gibt ein paar Leute, die haben eine Stimme, die geht im Rundfunk. Andere bestimmte Stimmen gehen im Rundfunk einfach nicht. Die können nichts vermitteln. Der Inhalt kann gut sein, aber diese Stimme, die da kommt, die lässt sich im Rundfunk überhaupt nicht einsetzen, weil da schalten die Leute ab oder drehen weiter. Und so ist es bei das Fernsehen etwas. Aber das sind Begabungen. Da muss ich nicht neidisch sein, da muss ich nicht sagen, ich kann das nicht oder kann das so. Ich habe auch nicht so eine besondere Begabung davor, obwohl ich inzwischen manches im Fernsehen machen muss. Das ist aber nur eine Zwangslösung. Weil wenn man eine bestimmte Öffentlichkeit erreicht hat, kommen die dann auch nicht mehr daran vorbei, da eine Fernsehkamera drauf zu halten. Ob das nur passt oder nicht. Also es gibt Leute, die haben da ein Charisma. Die kann man, wenn man die in die öffentliche Veranstaltung, sind sie total langweilig. Die erreichen die Leute ab der 10. Reihe überhaupt nicht mehr. Weil das Fernsehen ist so ein intimes Ding. Da rede ich ja immer, auch wenn es Millionen zuschauen sollten oder auch nur 5.000. Ich rede immer nur mit einem einzelnen Menschen. Deshalb ist das so schwierig. Wir filmen große Veranstaltungen ab, wo ich in einer Veranstaltung spreche. Das ist immer unangemessen fürs Fernsehen. Weil Im Fernsehen brauche ich eigentlich einen ganz intimen Ton, weil das ist wie ein Gespräch unter vier Augen. Wenn ich in die Fernsehkamera reingucke, die Rotlicht hat, dann hat der Zuschauer den Eindruck, der guckt mir direkt in die Augen. Und das ist so intensiv, wie das in keiner Verkündigung ist. Denn wenn ich hier in diesem Raum sitze, dann kann man von da hinten kaum mein Gesicht erkennen. Aber wenn man vom Fernseher sitzt, so eine Leinwand, dann sieht man jede Falte und man sieht jedes Blinzeln und das ist unheimlich intensiv. Das heißt, wenn da was falsch ist und wenn die Zähne schief stehen oder wenn der Schlips nicht gefällt oder wenn man falsche Bewegungen mit der Hand macht oder Zuckungen hat oder so, dann lenkt das so total ab, dass kein Mensch mehr zuhören kann. Und wer ein Charisma hat, wer sag mal, äußerlich das vermitteln kann, sodass dieses Medium auf ihn passt, der hat eben ein Charisma für das Evangelisieren mit diesem Medium. Und die muss man entdecken. Nur ganz eitle Leute drängen sich da selber dazu und meist schätzen sich falsch ein. Das wird ja von anderen beurteilt, ob das geht oder nicht. Also gut, das ist die höchste Form der öffentlichen Kommunikation. Und soweit ich informiert bin, seid ihr in der Schweiz ja ganz gut mit dran, denn die Platzierung der christlichen Sendung, die auch eine Bereitschaft haben, auch Evangelium ein bisschen deutlich zu machen, haben in der Schweiz eine sehr viel bessere Positionierung als entsprechende inhaltliche Programme in Deutschland etwa. Da kommt man überhaupt nicht dran mit. Also das ist ganz toll. Und das sollte man sehr sorgfältig pflegen und vernetzen und nutzen. Der Umgang mit den Gnadengaben, das möchte ich jetzt nochmal weiterführen. Etwas, das andere breche ich jetzt ab. Von Gott gegeben. Ja, wir lesen im Neuen Testament, dass sie von Gott gegeben sind durch Prophetie und durch Handauflegung des Presbyteriums, also der Gemeindeleitung und des Apostels. So wird gesagt, wenn wir mal auf die Timotheusbriefe zugehen. Also und dann schreibt Paulus an den Timotheus, also 2. Timotheus 4, dieses mächtige Kapitel, wo er ihn ermahnt. Und in Vers 14 heißt, habe ich das richtig? Ja, nee, das stimmt irgendwas nicht. Das ist das erste Timotheus, passt auf. Da stimmt irgendwas nicht. Jawohl, erste Timotheus, also Schreibfehler. Erste Timotheus 4,14 an der Tafel, das bitte verbessern. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Nicht? Das ist, das steht wörtlich, das Me'emele, also vernachlässige das nicht. Kümmere dich darum. Das heißt, die Gabe ist drin durch die Handauflegung der Ältesten und durch Weissagung. Das heißt aber nicht, dass die automatisch zum Zuge kommt und perfekt ausgeprägt ist. Das heißt, es gibt eine Begabung, die nicht zur Entfaltung kommt, weil man sich nicht darum gekümmert hat, weil man sie nicht gepflegt hat. Oder im zweiten, jetzt hoffe ich, dass das mit 2. Timotheus ja war 1,6 doch richtig ist. Aus diesem Grund heißt es da, erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Das ist nötig. Offensichtlich ist da nötig, dass Paulus sieht, dass das nicht recht zur Entfaltung gekommen ist beim Timotheus. Und deshalb, pass auf, die Gabe ist drin. Er sagt nicht, du hast die Gabe nicht, weil da passiert nichts. Sondern er sagt, ich habe die gegeben, das war Auflegung der Hände, du hast die Gabe. Das war eine Vollmacht, so zu sprechen mit der Gewissheit, dass das auch stimmt. Das ist schon eine heiße Kiste. Da muss man aufpassen, ob man sein Konto nicht, ob man nicht was behauptet, was man aus dem hohlen Bauch holt und wo der Heilige Geist nicht so richtig mitspielt. Aber der Paulus war sich dessen gewiss, er war es nicht alleine, dass die Ältestengemeinschaft hatte das bestätigt. Und jetzt, aber trotzdem war es nicht zum Zuge gekommen. Und er muss ausreichend, und er muss dem Timotheus sagen, bitte erwecke die Gabe. Nicht wahr? Anfachen heißt es da. Anazopyrein. Also anfachen, anfeuern, beleben. Es gibt also die Gabe der Evangelisation. Und beim Timotheus war es auch ein bestimmtes Bündel von Gaben. Zu dem gehörte aber eben auch die Gabe der Evangelisation, wie wir in Kapitel 4 lesen. Da heißt es, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht. Und dann heißt es später in Vers 5, die Leute werden die
sich selber Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren vor der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Das ist sozusagen eine Beschreibung unserer Zeit, wo in der Verkündigung die Märchen und die Fabeln, also die Philosophie nach C.G. Jung, einem Schweizer, der ja gesagt hat, dass das kollektive Unterbewusstsein der Menschen die Weisheit der Menschheit sammelt, also in den religiösen Mythen, in den heiligen Texten und in den Märchen. Und jetzt können Sie heute Land auf Land ab, können Sie Pastoren hören, die pausenlos Märchen erzählen, weil sie diese tiefe Einsicht, weil diese tiefe Einsicht der Wahrheit ihnen nahegekommen ist, von Drewermann, von C.G. Jung über Drewermann ist das heute eine Modephilosophie, die im Soft-Version natürlich auch bei uns längst angekommen ist. So, das war aber damals schon so, an der Wahrheitsfrage ist keiner interessiert. Interessant, das erste Jahrhundert, nachchristliche Jahrhundert, war wegen der Koine und der Esoterik, also das nannte man damals Gnosis, dem 20. 21. Jahrhundert, also dieser Zeit, unendlich ähnlich. Das hing mit den offenen Grenzen zusammen, das Römische Reich von Spanien bis nach Indien, von Nubien bis nach England. Dagegenüber ist die EU ja eine kleine Provinzposse. Nicht wahr? Das waren ja die großen Austausch der Meinungen, Wahrungen, Handel und so weiter. Und damit die ganze Verunsicherung verbunden, wo die Türen offen sind, ist Verunsicherung. Die Leute bekommen Angst, Versuche nach Orientierung. Jede Menge Kulte schießen aus dem Boden. Die Beratungsarbeit, also wer nichts wird, wird Consulting, öffnet eine Consulting-Firma. Da muss man immer aufpassen, dass man sich nicht von Leuten beraten lässt, die gerade pleite gegangen sind in ihrem eigenen Unternehmen und jetzt anderen raten, wie man das genauso macht. Aber dass das Beratungswesen heute so blüht, in der die Unfähigkeit des Menschen in der Offenheit und Unsicherheit, das war so die Situation damals auch. Also Fabeln und wer weiß was alles. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Evangelisten, steht es da. Bei Luther heißt es Predigers. Da steht Euangelistes. Predigers ist Evangelium. Richte deinen Dienst redlich aus. So, das heißt, das war eine Gabe und die muss man, wenn sie einem zugesprochen ist, interessanterweise, der Timotheus, da wird nicht erwartet, dass der Timotheus selbst entdeckt, dass er die Gabe der Evangelisation hat, sondern Paulus war der Verantwortliche dafür und die Ältesten haben das bestätigt, der prophetischen Wort und Handauflegung, das war dazu zum Evangelistendienst ordiniert, trotzdem war das nicht automatisch wirksam. Und er musste ermahnt werden, erwecke das, pflege dich, kümmere dich drum, denn Gaben müssen entwickelt und trainiert werden. Das ist wie die natürlichen Gaben. Wenn ein großer Weltstar-Pianist geboren wird, hat er die Gabe der Musik. Aber das ist in den ersten Wochen nicht so wirklich deutlich zu erkennen. Das Einzige, was er perfekt kann, ist die Windeln füllen. So, wie alle anderen Babys auch. Und da vermutet man nicht, dass der mal Carnegie Hall füllt oder Meisterkonzerte gibt. Das heißt, bis es da kommt, muss irgendjemand das entdecken, aber auch die richtigen Lehrer, die das begleiten und die ihn fordern und dann wird ein Konzertpianist trainiert pro Tag 6 bis 8 Stunden. 6 bis 8 Stunden rauf und runter. So, das heißt, das ist 80% Blut, Schweiß und Tränen und 20% sind Begabung. Aber in unserer Instant-Gesellschaft, wo wir denken, das muss alles so, entweder geht sofort und leicht oder ich habe schon gar keine Lust mehr, etwas zu tun, da denken wir immer, das muss alles da sein. Nein, Gaben sind im Keim da und werden entdeckt, in der Regel nicht von dem Träger selber, sondern von den Leitern. Und dann wird man an Aufgaben gestellt und dann geht das nicht und das geht eben, wie es geht. So wie ein Kind, das gehen lernt, das stolpert mehr und kriecht mehr und brüllt mehr und stößt sich den Kopf, muss aufgehoben werden und so lernt es langsam das Gehen. Es gibt ohne Fleiß keine Entwicklung der Gaben. Das gilt für alle Gaben, auch die geistlichen Gaben. Es ist eine total falsche Einstellung zu meinen Geistesgaben, wären darin erkennbar, dass ich flups von 0 auf 100% etwas perfekt kann und ohne Mühe. Das ist völlig unrealistisch. Jedenfalls auch nicht der Bibel, den biblischen Aussagen entsprechend. Wer entdeckt und fördert? Also ab Aufgabe der Apostel, Propheten, der Hirten, des Presbyteriums. Es gibt mehr, und das ist meine These jetzt, es gibt mehr Evangelistenbegabungen als entdeckt wurden. Das ist unser Dilemma. Weil ich glaube, dass auf diesem Feld einfach ein blinder Fleck ist. Und wenn die nicht entdeckt werden, und das ist nicht die Schuld der Evangelisten, sondern das ist die Verantwortung der Leiter in den Gemeinden.
die sich selber nicht die Gabe der Evangelisation haben. Aber ihr Beitrag, dass Evangelisation geschieht, ist der, dass die Leiter die Evangelisten entdecken und fördern. Wenn sie das nicht tun, weil sie selber nicht genug Verständnis haben für die Notwendigkeit der Evangelisation, weil sie vielleicht die Leitungsgabe mit der Lehrgabe verbunden haben, dann ist das ein Defizit in ihrer Leitungswahrnehmung. Nicht wahr? Der Leiter muss diese Gesamtsicht des Auftrages haben, muss sehen, sind eigentlich die verschiedenen Komponenten in der Mission Gottes von der Diakonie über die Evangelisation, wie ist das denn abgedeckt? Wer tut das denn und wo sind die Komponenten in unserer Gemeinde und was brauchen wir? Dass die Gabe der öffentlichen Evangelisation schlecht geredet wird, habe ich vorhin schon gesagt. Das müssen die verantworten, die es tun. Man soll sich nur nachher nicht beschweren, dass Evangelisation nicht geschieht, wenn man abwertend redet. Das ist meine Spezialbegabung ist die öffentliche Evangelisation und je mehr man das tut, desto mehr spürt man die Begrenztheit. Also ich würde das nie über die Lippen kriegen, zu sagen, dass das die wichtigste und vorrangigste Form der Evangelisation wäre, der öffentlichen Verkündigung. Das ist eine eher marginale Form, aber sie ist auch nötig. Und deshalb lasse ich mir nicht mehr in die Suppe spucken. Und ich weiß nicht, ich habe es nicht nötig, mich in diesem Dienst von anderen schlecht machen zu lassen. Und in Frage stellen zu lassen, nur weil sie meinen, es gäbe andere Formen. Sondern ich freue mich, ich grüße die anderen in anderen Formen und sage, tu deinen Dienst richtig, wir brauchen einander. Wir brauchen die verschiedenen Formen und wir freuen uns über die unterschiedlichen Begabungen und wie sich das ergänzt in einer Symphonie. Und wir grüßen einander und lernen auch voneinander und helfen einander, aber wir reden nie schlecht übereinander. Wenn wir schon das einmal erreichen könnten, dass es nicht mit kritischen Abgrenzungen geht, sondern dass es mit Wohlwollen und Fürbitte und Freude aneinander geht, ohne Neid und auch mit Mitleiden. Wie viel Versagen, wie viel Scheitern gibt es in unserem Dienst? Wie viel Zerbrochenes ist da? Und man möchte alles hinschmeißen. Und das Letzte, was man braucht, ist das, dass jemand besser ist und sagt, haben wir ja immer schon gesagt, das bringt ja alles nichts. Nicht, da brauchen wir einander den Trost und die Ermutigung und sagen, lass uns treu sein, zur Zeit und zur Unzeit. Herr Paulus sagt, du kriegst Prügel und ich werd schon geopfert im Leiden. Mach dich bereit und predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. Sie werden dir applaudieren und sie werden dich bespucken. Du wirst viele werden zuhören und viele werden weglaufen. Es wird Zeit und sie werden die Wahrheit nicht hören wollen und jeden Quatsch hören sie zu. All den esoterischen Fabeln hören sie zu. Und du wirst verführt sein, so ein Zeug zu erzählen, um mehr Zuhörer zu haben. Bleibe bei der Wahrheit des Evangeliums zur Zeit und so. Da tröste der einen kämpfenden, müde gewordenen Mitarbeiter. Das ist ganz wichtig. Also ich breche auch meine Lanze für diese Form der Evangelisation, weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge Talente, die Gott berufen hat, die diese Gabe haben, aber die sich gar nicht raustrauen und die gar nicht zum Zuge kommen, weil die Leiter sie nicht entdecken. Ein Leiter, der öffentliche Evangelisation schlecht gemacht hat und schlecht redet, hat natürlich nicht die Fähigkeit, in seiner eigenen Gemeinde entsprechende Talente zu entdecken und zu fördern. Und das ist ein Teufelskreis. Das ist wirklich ein verheerender Teufelskreis. Und zum Schluss beschwert man sich, dass Evangelisation nicht stattfindet. Man hat sich aber selber erwürgt. Warum? Wie soll sie stattfinden? Man hat die Leute entmutigt, die vielleicht noch ein Verlangen danach hätten, es zu tun. Evangelisten sind relativ hilflos in ihrem Dienst, weil sie eigentlich als Serviceleute für die Gemeinde darauf angewiesen sind, dass sie akzeptiert werden. Wir sind ja nur Gastarbeiter. Jetzt rede ich mal von der öffentlichen Evangelisation, dieser Verkündigungsevangelisation. Ich kann ja nur irgendwo hingehen, wo Gemeinden mich einladen. Ich komme ja und als Gastarbeiter setze ich ja nur als Hebamme sozusagen so ein Stück des Dienstes daran. Die Hebamme kann weder Vater noch Mutter, noch kann die Schwangerschaftsgymnastik oder so Kinderärztin ersetzen. Das ist doch alles nichts. Aber im richtigen Augenblick brauchst du die Hebamme. Und da ist man total hilflos. Und wenn einen keiner ruft, dann ist fertig. Deshalb war ich meine Zeit meines Lebens nicht hauptamtlich Evangelist. Jetzt nach der Pensionierung im CVM kann ich mich ganz der Aufgabe konzentrieren, werde von niemandem mehr bezahlt, brauche kein Geld von irgendjemandem zu nehmen, kann das zum Nulltarif machen, ist alles ganz wunderbar, bin ich von niemandem abhängig, aber ich kann nur dorthin gehen, wo ich eingeladen werde. Ich habe immer das gedacht, wenn du nicht mehr eingeladen wirst, die Gemeinden entscheiden, ob du eine Gabe hast, die brauchbar ist, Gemeinde zu bauen, Menschen zu gewinnen. Und die Gemeinde entscheidet, wenn diese Gemeinde, das Schlimmste finde ich Evangelisten, die sich selbst verkaufen müssen, weil sie einen Job brauchen, aber die anderen glauben gar nicht, dass die das können. Gott kann uns ja die Lizenz auch entziehen. Ich habe immer gedacht, evangelistische Gabe, das ist, früher war ich Jugendevangelist, da habe ich gedacht, und wenn das vorbei ist, dann machst du was anderes. Dann machst du Altenseelsorge oder so Hausbesuche. Ich wollte immer so Gemeindefahrer werden, ganz einfach, und Hausbesuche machen und so. Bin ich nie dazu gekommen. Also immer so, irgendwann aber denke ich, passiert das ja. Das ist sagen, also jetzt aber genug. Und das finde ich schrecklich. Ich habe so viele Evangelisten erlebt, die das Ende der eigenen Berufung nicht richtig mitgekriegt haben. Und dann versucht haben weiterzumachen, und sie hatten gar keine Lizenz mehr von Gott. Und die Gemeinden konnten das auch nicht mehr bestätigen. Also da ist man eigentlich ziemlich hilflos. Deshalb, wenn diese Gabe zum Zuge kommen soll, muss es Gemeinde geben, die sagen, okay, wir machen nicht mal einen Abend, sondern wir machen eine ganze Woche. Denn nur nach dem mindestens 5 Abende, sonst gibt es keine Dynamik. Veranstaltungsevangelisation mit 1-2 Abenden kann man sich schenken. Der Aufwand ist viel zu groß, die Wirkung ist zu gering. Mindestens 5 Abende braucht man. Ich kann Ihnen das auch erklären und begründen, warum ich der Meinung bin. Und da müssen Gemeinden sein, die sagen, gut, das machen wir. Und das trauen wir diesem Prediger zu, dass der 5 Abende jetzt hier durchsteht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das geht. Der Evangelist in der Gemeinde. Also ich sagte, Evangelisation ist sowas wie Geburtshilfe. Und also vielleicht kann ich das so erklären. Ich glaube, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Das gilt generell, sonst würde ich gar nicht predigen. Und ich weiß, dass jeder der Anwesenden einer Veranstaltung eine Geschichte mit Gott hat. Aber was ich nicht weiß, ist, an welcher Stelle er in seiner Geschichte mit Gott im Augenblick ist. Aber ich habe das Zutrauen, dass einige sind, die unter der Verkündigung des Wortes Gottes, bei einem passiert im Verborgenen die Zeugung, für die anderen ist dieser Abend jetzt Schwangerschaftsgymnastik, da wächst das weiter, andere sind schon rausgekrochen aus der Mutter sozusagen geistlich und brauchen Kindererziehung, aber bei einigen ist es gerade so, dass das Leben das Licht der Welt erblicken will. Und deshalb, daran glaube ich, und für die biete ich eine Geburtshilfe an, eine Möglichkeit, dass sie jetzt auch raus können. Dass sie den Schrei tun können und erkennbar werden in ihrem nun sichtbar gewordenen Glauben an Jesus Christus. Denn wer das nicht sichtbar ist, kann es niemand in die Arme nehmen, das Baby, und abwaschen und Nabelschnur trennen und dann richtige Ernährung geben und die notwendige, so dringend notwendige nachgeburtliche Pflege geben. Ohne Gemeinschaft stirbt ein Kind. Also Bekehrung, wo nicht sofort Seelsorge und Gemeinschaft geschieht, ist tödlich. Das ist, und Kindersterblichkeit ist ein großes Problem in der Evangelisation. Ist aber nicht der Evangelist für verantwortlich, denn das ist die Familie. Also die Hebamme geht ja nicht mit in die Familie und macht das, sondern das müssen jetzt die Eltern machen. Dazu komme ich heute Abend nochmal, was das bedeutet drauf. Also auch in den Diensten in der Gemeinde müssen die Gaben gut ergänzt sein. Leitung, Seelsorge, Lehre, Diakonie, was bin ich froh, dass wenn ich ein Gespräch habe mit einem Menschen, der zum Glauben kommt, ich spüre, der hat keine Arbeitsstelle, ist arbeitslos und deshalb ist er Alkoholiker geworden und so, der hat ein riesen soziales Problem. Ich kann mit ihm beten und er nimmt Jesus an und er erfährt diesen Zuspruch der Vergebung der Sünden und eine Freude aus dem Heiligen Geist, aber wer hilft ihm jetzt? Ich kann doch nicht mitgehen und sehen, wie kriegt er einen Job und wie geht das mit seinem Alkoholismus weiter? Ist er jetzt frei oder braucht er eine Entgiftung oder braucht er eine Reha? Da bin ich ganz froh, dass es bewährte soziale Dienste in der Gemeinde gibt, die Hand in Hand in Arbeiten, um nur ein Beispiel zu nennen. Begleitung, Seelsorge und Lehre ist das entsprechend. Die Gaben ergänzen sich. Ich sagte schon, dass die verschiedenen Begabungen in unterschiedlicher Kombination sich in einer Person in der Regel verbinden. Oder Jesus die verbindet, der Heilige Geist die verbindet. Und darauf kommt die Besonderheit. Selten ist ein Mensch nur mit einer Gabe ausgestattet, sondern es ist immer ein Bündel bestimmter Gaben in bestimmten Abwägungen, die die spezifische Persönlichkeit, auch geistliche Persönlichkeit und dann die Mitarbeiter eine Art ausmachen, die hier sind. Evangelisten auch gerade, das ist gerade auch für
sag mal, übergemeindlich arbeitende Evangelisten eine absolute Notwendigkeit, die Verwurzelung in der Ortsgemeinde. Der Teufel hat zwei Instrumente, um Pastoren und Evangelisten zu Fall zu bringen. Das eine ist Geld und das andere ist Sex. An diesen beiden Bereichen sind unendlich viele Evangelisten gescheitert und auch Pastoren natürlich. Und zwar deshalb gescheitert, weil sie versuchlich sind wie alle Menschen, aber weil sie nicht die Einbindung und die Korrektur in einer Gemeinde akzeptiert haben, unkontrollierbar waren und deshalb in Gefahr umgekommen sind. Das ist eine Tragik. Das ist eine Tragik, wie der Teufel uns da gelegentlich die besten Leute wegschießt. Aus diesen Gründen. Weil sie nicht verwurzelt sind, über die Gemeinde sich auch nicht kümmert, die kümmert sich um die eigenen Sachen und jemand, der eigentlich nur jeden vierten Sonntag im Gottesdienst sein kann, weil er sonst auf Reisen unterwegs predigt, den vergisst man in der Fürbitte und da ist auch irgendwie ist der nicht dabei. Wahrscheinlich macht er dauernd Urlaub oder so. Wie wird die Gabe trainiert? Da gehört jetzt dazu zu sagen, also nur in der Praxis. Das ist wie beim Schwimmen. Und das gilt für jede Form jetzt. Also was auch immer Sie entdecken in der Gemeinde, Sie müssen den Leuten ein Arbeitsfeld geben und sie darin coachen, wirklich ermutigen wie ein Trainer. Und das ist ja diese Balance zwischen Unterforderung und Überforderung. Sie dürfen sie nicht so weit überfordern, dass sie kaputt gehen, aber Training heißt immer bis an die Schmerzgrenze gehen und diese Schmerzgrenze langsam steigern. Training tut immer weh. Ohne Schmerzen keine Entwicklung. Und das macht man nicht freiwillig selber. Dazu braucht man einen Trainer, der sagte, so fing das in meinem Leben an. Als ich Junge war, nach einem Jahr war ich Christ, da sagte der Leiter der Jugendgruppe, mit dem ich war, am nächsten Donnerstag, kommst du in die Jungschar, 30 Jungs zwischen 9 und 12 und erzählst die Geschichte von Abrahams Berufung, 1. Mose 12 und singst mit Gitarre und mit denen ein Lied. Da bin ich fast gestorben vor Angst, habe eine Woche im Wald den Bäumen die Abrahamsgeschichte erzählt, hatte 20 Minuten Zeit, bin in jüngster Stunde gegangen und war in 2 Minuten fertig. Mit Lied und mit Geschichte. Und es war ein Riesenchaos, all die frechen Jungs gingen über Tische und Bänke und ich dachte, ich sterbe. Und kalt lächelnd und fröhlich, mir auf die Schulter klopfend, hat der Gruppenleiter gesagt, und nächsten Donnerstag erzählst du die Fortsetzung. Weil der hat geglaubt, dass ich da eine Gabe habe. Und davon war weit und breit nichts zu sehen. Und die erste Anwendung war eine einzige Katastrophe. Und wirklich zum Abgewöhnen. Aber weil der war einfach hartnäckig, der hat sich gar nicht gekümmert um meine Einwände, hat gesagt, üben, 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 nächsten Donnerstag wieder. Und so bin ich reingewachsen und habe erzählen gelernt, biblische Geschichten erzählen gelernt, bin selbst mit frechen Jungs fertig geworden. Das war alles ganz, ganz mühevoll. Aber nur, weil da ein Trainer war. Ich hätte das nie gemacht. Also bin ich denn verrückt? Wer mutet sich sowas freiwillig zu? Da musste einer zeigen, dass Gott hat was mit dir vor. Ich glaube, dass du da eine Begabung hast. Man kann sich auch irren in der Diagnose. Aber manchmal, wenn ein weiser, guter Blick da ist von einem guten Leiter, dann kann das helfen. Für die öffentliche Verkündigung, um mal diese Spezialform, die mir nun nahe liegt, nochmal anzugehen, Praxis heißt, evangelistische öffentliche Verkündigung lernen Verkündiger nur dadurch, dass sie es tun. Es gibt keine Theorie. Man kann so etwas nicht theoretisch im Seminar oder im Fortbildungskurs lernen und dann kann man es und dann geht man. Wenn aber Gemeinden niemanden, der im Ansatz eine solche Begabung hat, berufen und in diesen Dienst stellen und ihn tragen dabei, hat er keine Chance, seine Gabe zu entwickeln. Deshalb ist das eine Entscheidung, die die Gemeinden treffen wollen, ob sie diese Gabe überhaupt wahrnehmen wollen, gebrauchen wollen und entwickeln wollen. Eine Dynamik in solchen evangelistischen Projekten entsteht frühestens nach 3 Tagen. Meine Erfahrung ist schlicht die nach 40 Jahren. Hat sich nichts geändert. Man kann so viel ein Jahr Vorbereitung machen. Die ersten beiden Abende kommen die Christen und gucken sich das Ganze mal an und überlegen, was hier los ist und wen sie einladen. Denn das kann ich verstehen. Denn ich würde ja auch meine kritischen Freunde, mit denen ich auch nachher nochmal sprechen will, die würde ich ja nur zu Veranstaltungen einladen, wo ich irgendwie den Eindruck habe, dass das passt, das lohnt sich, also das wage ich. Also kannst du vorher erzählen, was du willst. Die ersten 2 Abende kommen die Christen im Wesentlichen gucken und entscheiden, ob das was ist oder ob das nicht ist. Und dann ab dritten Abend überlegen Sie, ob Sie jemanden einladen. Dann haben Sie einen Freund eingeladen, hat gesagt, das ist aber toll, da würde ich aber gerne mal mitkommen, aber leider haben wir am Wochenende einen Ausflug zum Skifahren mit der ganzen Familie geplant. Da kann ich jetzt nicht, wir kommen erst am Sonntagabend wieder. Leider ist aber am Sonntagabend der letzte Abend, also ist alles vorbei. Deshalb mache ich jetzt in diesem Jahr drei Wochenprojekte. Da habe ich jetzt in Bremen eins gemacht, da haben die Leute das auch gesagt. Sie sind eingeladen worden und sagen, ganz interessant, aber leider haben wir jetzt so Termine. Ich sagte, macht nichts, wir sind doch nächste Woche noch da. Wir haben Zeit. Alle behaupten, wir haben Zeit, das ist die wichtigste Sache der Welt. Ich sage, das ist aber wahnsinnig anstrengend. Ich sage, ist sehr erfrischend. Kann ich jedem Evangelisten sagen, 3 Wochen das Evangelium predigen ist wunderbar erfrischend. Die Bibel hat mehr Stoff und das Leben ist reicher, als dass sie in die Themen ausgehen. Ich habe mich keinen Abend wiederholt, 3 Wochen lang, immer frisch, was Neues. Wunderbar. Und für die Mitarbeiter ist es ein bisschen anstrengend in den Gemeinden, aber die haben plötzlich entdeckt, dass man auch leben muss, was man sagt. Wir haben Zeit. Ja, das Wichtigste ist das Wichtigste und Gott ist das Wichtigste im Leben. Und wir haben Zeit. Wir sind nicht hektisch. Wir machen nicht 3 Tage Ex und Hopp mal schnell. Und wer gerade nicht zufällig Zeit hat, kann kommen. Und wer keine Zeit hat, der guckt in die Röhre. Das ist eine Riesen. Aber ich sage mal, ich will ja Ihnen gar nicht 3 Wochen aufschwätzen. Aber unter 5 Tage hat es überhaupt keinen Sinn. Der Aufwand für 3 Tage in Werbung und Vorbereitung ist genauso groß. Und Sie brechen einen Prozess ab an der Stelle, wo er möglicherweise beginnt. Das kann man nach 3 Tagen sehen, wächst es, muss nicht sein. Das kann auch passieren, aha, es wächst gar nicht. Die Leute, habe ich auch jetzt erlebt, auch kürzlich erlebt, auch in der Schweiz erlebt. Weil wir haben die Leute gedacht, die Leute kämen alle so von selbst, man brauchte nur den Namen Pazani nennen. Ja? Bitte? Gepredigt. Ja, ja, 22 Vorträge nacheinander. Ja, die Bibel hat wie viel 1000 Seiten? Unheimlich, und das Leben ist es. Unheimlich, ich kann hier Themen zeigen, das ist wunderbar. Die Gemeinde war übrigens dabei erstaunt. Die haben alle gedacht, vom 4. Abend an muss ich jeden 2. Abend ungefähr dasselbe sagen. Der Effekt also war sehr viel Zurückhaltung da, aber das ist ein besonderes Problem gewesen bei den Christen, die das nicht geglaubt haben. Der Effekt war der, dass sie gesagt haben, das haben wir überhaupt noch nie erlebt, dass das alles so interessant ist. Dem fällt ja jeden einfach Neues ein. Er sagt, wieso? Schlag doch die Bibel auf. Steht doch alles drin. Und dazu musst du die Zeitung lesen, zwischen Bild-Zeitung und Frankfurter Allgemein. Da siehst du den Rest, was im Leben los ist. Und ja, ich sage, 3 Wochen, da kann ich auch 5 Wochen predigen. Das ist nicht so schlimm. Zum Schluss mündet das in die Einladung, aber das Feld, in dem man die Einladung darstellt, biblisch und von den Lebensfragen, ist so unendlich vielfältig. Das war schon ein Aha-Erlebnis für die. Und für mich war einfach die Tatsache, dass ich ein paar Stunden am Tag mich konzentriere auf diesen Abend, das war eine derartige Erfrischung, das war wie Kur für mich. Ich habe gedacht vorher, ich bin nachher ausgebrannt. Ich habe nicht zu viele Nebenveranstaltungen gehabt. Ein paar Veranstaltungen hatten sie für mich, so Frühstückstreffen mit Unternehmer und hier in der Schule, da in der Schule was. Aber ja, viel zu viel kann ich in meinem hohen Alter da nicht mehr verkraften. Das war früher anders. Aber abends sich vorbereiten, wunderbar. Kann ich nur sagen, ist eine Erfrischungskur. Nachher liebt man die Bibel in einer Weise noch mehr und Jesus und die Menschen auch. Ich würde hier nur eben kurz die Dynamik beschreiben. Also nach 3 Tagen entwickelt sich da was. 1 Minute habe ich noch, dann breche ich es ab. Und jetzt sage ich nochmal den wunden Punkt. Warum ist das so schwierig, dass Leute das wagen? Jetzt mal von der Seite der Evangelisten, der Prediger her. Es ist menschlich nicht einfach, auch geistlich nicht einfach, mit Niederlagen zu leben. Und evangelistische Verkündigung steht total, jetzt sage ich das mal säkular, steht total mit dem Erfolg. Wenn nach 3-5 Tagen deutlich wird, dass die Teilnehmerzahl abbröckelt, geht bei den Mitarbeitern in den Gemeinden der Daumen nach unten. Das spürst du sofort. Das ist ja auch berechtigt. Die haben sich wahnsinnig reingegeben, die haben Geld bezahlt, die haben Zeit geopfert und jetzt erwarten sie, dass das greift. Und jetzt stellen sie fest, es kommt nicht an. Das ist eine tiefe Frustration. Und das kriegst du ausgesprochen oder unausgesprochen, meist auch sogar ausgesprochen, kriegst du das sofort mit. Und da gibt es ganz viele Pastoren und Prediger, die sagen, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Du kriegst sofort die Quittung. Rauf oder runter. Kommen natürlich noch Trostsprüche von verborgener Frucht und sowas, aber in Wirklichkeit sagt jeder, was hat's gebracht, was bringt's und warum haben wir den ganzen Aufwand gemacht. Fragen Sie sich selber, was ich als Argumentation gehört habe, warum in vielen Teilen der Schweiz seit 20 Jahren keine Veranstaltungsevangelisation mehr. Immer die Geschichte von Jesus für Zürich für Jesus oder Jesus für Zürich oder was aus den 80er Jahren und dass keiner kam, obwohl man wer weiß, welche Erwartungen gehabt hat, wurde mir erzählt von Pastoren und dass leitende Leute dann gesagt haben, dass die Zeit dafür ist vorbei, das bringt nichts mehr. So, nicht? Ja, verbrannte Erde. Und wer will als Evangelist den Kopf da nochmal hinhalten, so viel Heiligung und dass du so viel Prügel und Niederlagen einsteckst, das ist nicht ganz einfach. Aber das ist die Fähigkeit zur Zeit und zur Unzeit. Wir stehen nicht als Marketingleute, die zum Schluss ihre Verkaufszahlen offenlegen und dann befördert werden oder Provision bekommen oder gefeuert werden. Natürlich geht es in Gemeinden so. Ist klar. Es geht wie in jedem Konzern. Da das ist aber egal. Das kann ruhig so sein. Das beklage ich nicht. Das kann so sein. Aber als Evangelist habe ich einen Auftrag, der heißt, vor Gott predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. Und ich halte nicht einen feuchten Finger in die Blinde, gucke, woher der Wind kommt, um ein Fähnchen in denselben zu hängen. Sondern das ist meine Leidenschaft, dass Menschen verloren gehen in Zeit und Ewigkeit. Und dass ich in einer Zeit, die alles hören will, nur die Botschaft vom Kreuz sich nicht. Die einzige Botschaft zu bieten haben, die Zeit und Ewigkeit Menschen rettet. Und die werde ich sagen, solange ich noch einen Atem habe und noch etwas Kraft in mir ist und noch etwas Feuer brennt, werde ich es sagen. Und was ich mir wünsche, ist, dass viele Pastoren sich anstecken lassen und sagen, ja, wir tragen diesen Kampf mit. Auf welche Weise auch immer, mit Glaubenskursen und mit vielfältigen Evangelisationsformen. Aber wir probieren alle Werkzeuge durch, weil wir auf alle Weise einige retten. Jedes Werkzeug taucht nur für bestimmte Menschen. Bestimmte Werkzeuge sind das Beste für bestimmte Typen. Und andere taugen überhaupt nicht dafür. Und deshalb muss man die breite Variation der verschiedenen Möglichkeiten anwenden, um den Menschen, säkularen Menschen, eine Chance zu geben. Dann ist natürlich so, das ist der letzte Punkt hier, Evangelisten müssen Vertrauen über Kirchen- und Gemeindegrenzen hinweg erwerben. Ich finde das sehr eindrücklich, was ihr hier macht, dass ihr mit drei Gemeindebünden ein solches Seminar gemeinsam macht. Aber ihr tut es ja auch, weil ihr wisst, dass ihr unter euch schon sehr euch nahe seid, auch geistlich verwandt seid und deshalb auch in eine Zielrichtung gehen könnt. Ich sage euch ganz offen, wenn ihr die Schweiz erreichen wollt, müssen eure Koalitionen größer werden. Gemeinden, die sich aus Abgrenzung definieren, werden in der Öffentlichkeit eines Landes auf die Dauer keine Wirkung haben. Und deshalb wird öffentliche Evangelisation nicht stattfinden. Die macht nur Sinn, wenn sich aus allen Kirchen und Gemeinden die, die den Herrn Jesus lieb haben und die Verlorenen retten wollen, zusammenrotten, ohne Berührungsängste und ohne Bedenken und zu sagen, uns ist wichtig, das Wort Gottes hat eine Kraft und wir glauben an den Heiligen Geist und wir werden zusammenstehen und den Schrei für Jesus tun, damit dieses Volk weiß, es muss nicht verloren gehen. Wenn sie es dann drauf spucken und ablehnen, dann müssen sie es vor Gott verantworten. Aber wir kämpfen in Liebe um sie und wir rotten uns zusammen und tun es gemeinsam, damit der Ruf gehört wird. Und Evangelisten brauchen deshalb, damit sie diesen Dienst tun können, eine gewisse Akzeptanz über die Gemeindegrenzen hinaus. Und das wächst natürlich im Laufe der Zeit, das kriegt man nicht in die Wiege gelegt, das geht lange. Und man kann es auch wieder verlieren und wir haben viele sagen danach, das, was der macht, das passt bei uns nicht und so. Gut, das ist so. Das ist ein Prozess, der muss laufen, aber die Gabe, auch diese Gabe der Evangelisation, ich sage Ihnen das, weil ich Ihnen Mut machen möchte. Sie haben in der Schweiz hohe Talente in der Verkündigung. Und mir tut das immer weh, ich bin gerne bereit, nach Kräften mitzuhelfen, aber wenn ich mich hineinversetze in die Köpfe und Ohren Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die mir zuhören müssen, dann spüre ich den Schmerz, den sie empfinden, wenn sie eine solche kalte, harte preußische Sprache ertragen müssen. Und es könnte doch jemanden geben, der das Feuer von Jesus hat und der es in einer Sprache sagt, die dem schweizerischen Ohr schmeichelt und dem Herzen gut tut. Jetzt gehen wir Kaffee trinken.